Morgen Tesla, 12. Juni, alle merken, in einem sehr begrenzten Gebiet in Houston will Elon Musk Robotaxis fahren lassen.
Das kann ihm ja nichts Besseres passieren, als dass er seine ganzen Fahrzeuge, die gerade auf den Höfen der Fabriken stehen, auf die Straßen bringen kann und sagen kann, damit verdiene ich Geld.
Eins ist klar, wenn du deine Maschinen und die Daten, die sie generieren, nicht sinnvoll verwaltest, dann wirst du auch zum Beispiel niemals richtig gut AI-Anwendungen drauf anwenden können.
Das ist auch der Grund dafür, warum Aldi Nord und Aldi Süd sich wieder annähern und jetzt über eine Fusion nachdenken, einfach weil die Schwarzgruppe mit Lidl als Aushängeschild sozusagen, aber mit den ganzen Dienstleistungen, die dahinter stehen, halt so krass im Vormarsch ist, übrigens auch in den USA mittlerweile.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Mobility Mavericks. Bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, ja, hab ich gesagt, ich bin fick und fertig. Ja, als Zitat. Das wäre natürlich, das würde ich mir nicht zu eigen machen, so eine Sprache. Und da muss man jetzt sagen, du kommst ja immer wirklich als extrem kompetent rüber, Michel, in diesem Podcast. Aber du kanntest Narumol nicht von Bauer sucht Frau. Da bin ich so ein bisschen, ich muss jetzt sagen, der ein oder andere Hörer wird ein bisschen fremdschämen. So. Also der guckt jetzt auf den Boden und denkt sich, wie konnte ich mich nur so irren in dem Stumpe? Guten Morgen.
Das kratzt sozusagen insgesamt an meiner Kredibilität. Würdest du das so sagen?
Ja, 100%. Also es gibt, wir haben natürlich verschiedenste Kundensegmente, die wir ansprechen mit diesem Podcast, aber ein großes Kundensegment zum Beispiel, meine Schwestern, die finden das jetzt, die finden das nicht so gut. Ja.
Das wäre für mich aber auch keine Mobility Mavericks Aufnahme, wenn du nicht vor jeder Aufnahme erstmal 10 Minuten dein Laptop durchs Zimmer schmeißen würdest, weil die Kopfhörer nicht funktionieren.
Also jetzt muss man dazu sagen, als Investor.
Also das sind bei 21 Folgen sind das fast 210 Minuten, die ich dir zugeguckt habe, wie du deine Kopfhörer irgendwie konfiguriert hast.
Ich versuche ja auch immer sozusagen, also retrace your steps, sagt man, ja? Also nochmal 1:1 nachzuvollziehen, wie hat es denn beim letzten Mal geklappt? Und ich schwöre dir, es gibt keine Systematik. Also es ist ja nicht so, ne, als Investor, was macht meine Kinder? Sagen immer, was machst du den ganzen Tag? Ich sage, naja, ich habe halt telefoniert. Dann fragen die mal, was denn? Ja, das ist irgendwie mit vielen Leuten. So, das heißt, ich mache viel Videocalls den ganzen Tag und ich benutze immer diese Kopfhörer. Es ist nicht so, dass die Kombination Kopfhörer plus Laptop nicht funktioniert. Die funktioniert wirklich richtig super. Aber die Kombination mit Riverside, diesem Programm, was wir nutzen, um das hier aufzunehmen, dem Mikro, was hier vor mir steht, damit ihr meine Stimme sozusagen direkt ins Stammhirn projiziert bekommt. Ich benutze ja keine Bluetooth-Sachen. Ich nehme ja nur so Kabelzeug, weil ich ein richtiger Boomer bin. Das funktioniert halt nicht. Und das regt mich so unfassbar auf. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da möchte ich ernsthaft was ganz Schlimmes machen. Aber jetzt bin ich hier.
Ich kenne das. Ja, wenn IT nicht funktioniert, ja. Dann.
Ich sage dir, wir werden humanoide Roboter auf dem Mars haben, bevor jemand sozusagen in einem willkürlich ausgewählten Konfiguration einen Laptop und einen Beamer zusammenführt, um das an eine Wand zu werfen und das einwandfrei klappt in 10 von 10 Fällen. Da wette ich 100 Euro drauf.
Ich war vor 2 oder 3 Wochen beim Automobilhersteller. Ich sage nicht in welchem Land und ich sage nicht welcher.
Das ist aber,
da war es so, dass ich zur Projektion meiner Präsentation brauchte ich einen VGA-Adapter. Kennst du noch diese blauen Dinger mit diesen Nippeln? Mit diesen,
ja, das ist dieser blaue mit diesen zwei Schrauben, oder? Die man so dran schrauben musste.
Ja, genau. Hatte ich natürlich nicht. Ja?
Das überrascht. Das heißt, den hat man ja meistens dabei. neben dem Reisekühlschrank, den man immer mit sich trägt.
Ja, und dem mobilen Faxgerät. Und da hat es... Das waren noch Zeiten. Da hat es einfach mal 20 Minuten gedauert, bis jemand aus der IT kam und einen VGA-Adapter dabei hatte, der jemand in einen HDMI-Anschluss einstecken konnte.
Der total so mega gute Laune hatte, als er da in diesen Raum kam, wo alle schon 20
Super.
Minuten gewartet haben. Das ist auch immer ein gutes
Super.
Setup, weil
richtig gut drauf.
Das ist einfach alles nicht gut. Wobei, du hast Glück gehabt, wenn Rock am Ring gewesen wäre, wäre keiner gekommen. Das muss man jetzt auch mal so sagen. So, ja. Zurück zu Naromol. Weißt du, wer das jetzt ist?
Ja, du hast mir beschrieben, das wäre eine sehr kompetente Bäuerin, die jetzt auch seit 20 Jahren mit derselben Person verheiratet ist, Kinder gezeugt hat.
Die haben zwei Kinder bekommen und ohne Spaß, die ist eine absolute Granate. Außerdem wollte ich die heute anbringen, um einmal legal das F-Wort in diesem Podcast nutzen zu können, ohne sozusagen mich strafbar zu machen.
Es gab einen RTL Samstagnacht-Sketch, kennst du den noch? Also die Sendung, ja, mit Kentucky.
Ja, genau. Das war schon wirklich sehr lustig. Das war schon wirklich, ja. Dafür hat man gerne GEZ bezahlt, aber das war ja RTL, da hast du keinen GEZ bezahlt.
Das war RTL und das lief dann Samstagabends und ich habe das dann voller Vorfreude in der 6. oder 7. Klasse mit in die Schule gebracht und sofort montags morgens in der ersten Stunde lauthals, ich glaube im Matheunterricht, kundgetan, wie gut ich diesen Spruch fand. Mhm. Und durfte daraufhin dann genau 2 Wochen nachsitzen. Ja, weil mein Lehrer war nicht so berauscht davon.
Das
Gute. Wir sind in Niedersachsen, wir sind nicht im Rheinland aufgewachsen. Ja,
okay, das Gute an meiner, soll ich dir mal den großen Vorteil sagen, an meiner Persönlichkeitsstruktur, /Störung, du kriegst relativ viel Nachsitzen, aber du gehst den Lehrern halt so auf den Zeiger, dass sie halt sagen, okay, pass auf, wir kürzen das jetzt auf 2 Tage. Aber dafür wirklich, wirklich, wirklich merkst du es dir beim nächsten Mal. Ich musste, glaube ich, gar nicht so oft nachsitzen. Ich überlege gerade. Weiß ich jetzt auch nicht.
Michel. Du bist doch einfach ein sympathisches Kerlchen. Die Leute haben dir das nicht übel genommen.
Na, ich sag mal so, ich war wirklich nie unverschämt. Ich war halt sozusagen in meinen Zeugnissen stand immer lebensbejahend. Das Wort habe ich damals nicht ganz verstanden, was es bedeutet. Heutzutage, da hat man ja selber Kinder. Das war wirklich ein schöner Euphemismus dafür, dass ich die Leute die Wände habe raufgehen lassen, teilweise. Aber ich habe halt nicht, ich habe versucht, das charmant zu machen und bin dann damit davon gekommen, in meisten Fällen.
Ach, sehr schön. Ja, du machst das immer noch, aber sehr charmant, muss ich sagen.
Ja, ja es geht sozusagen. Manche Leute sind dann überrascht, wenn ich so ein bisschen zupacke. Gestern, wir hatten noch einen Call. Und da haben wir mal kurz auf den Putz gehauen, oder? Das war gut.
Ich glaube, wir beide haben da aber auch eine Affinität für.
Ohne Spaß.
Dass man vielleicht einfach direkt in den Angriff geht.
Ich musste halt leider, das ist halt ein großes Problem. Ich mag halt wirklich, wenn die Kugeln fliegen. Und wenn das nicht so ist, könnte es sein, also ich würde es nie zugeben, aber es könnte sein, dass ich so ein bisschen sozusagen rumstocher, bis sozusagen die erste Kugel fliegt, um dann zu sagen, endlich, jetzt geht's endlich los. Also insofern, man muss auch zupacken können, man darf nicht mit sich Fahrrad fahren lassen, aber das sollte man eh nicht zulassen. So, ich könnte natürlich jetzt
apropos Fahrradfahren, und Fahrradfahren und Kugeln fliegen und brennen. Ja, Error, na fast. Waymo und alle Scooter-Sharing-Unternehmen, die es so gibt in den USA, haben sich erstmal aus L.A. zurückgezogen, weil aus welchen Gründen auch immer, da kommen die Protesters da auf die Idee, dass sie fahrende Fahrzeuge, Roller, Fahrräder etc. anzünden wollen als Zeichen des Protests. Erschließt sich mir nicht ganz, warum sie das so machen, aber anscheinend ist eines der Feindbilder sind die Waymo-Fahrzeuge. Und ein so ein Ding kostet $500,000. Das kann ich nachvollziehen, dass Waymo jetzt sagt, wir gehen jetzt erstmal aus L.A. Raus, bis sich das Ganze
gestern beruhigt hat. Also gibt es so einen Morgan Stanley Report, dass der aktuelle, der Jaguar-Umbau kostet irgendwie $150,000-$180,000. Mit Sensor-Stack und so weiter.
Das ist dann die neue Generation. Ja. Ja,
das mag sein. Also ganz vor 5 Jahren hat es natürlich auf jeden Fall, das war ja handgeschnitzt, jedes Fahrzeug. Ja, also, das ist super, wir haben direkt politisch. Also, ich habe mir die ganzen Artikel noch nicht durchgelesen, sozusagen. Ich habe nur die Headlines gelesen, nach dem Motto, Trump hätte nur darauf gewartet, tatsächlich die Nationalgarde einzusetzen, um eben sich letztlich drüber hinwegzusetzen, was vor allen Dingen in Kalifornien passiert. Also ich sage jetzt mal ganz dramatisiert, sozusagen Kriegsrecht auszurufen, weil damit in den meisten Ländern oder in den meisten Gesetzgebungen viel mehr Befugnisse an den Präsidenten fallen. In dem Fall, also in den USA, bei uns wäre es vielleicht das Parlament oder der Bundeskanzler. Um dann weitere Sachen durchzusetzen. Ausgangspunkt war sozusagen, die wollten so in so ein Detention Center, ne? Also Immigration Center einbrechen oder dagegen erstmal protestieren, was ehrlicherweise jedem zusteht in der Demokratie. Und da ist es dann zur Ausschreitung gekommen. Jetzt kann man halt immer, es ist halt immer, ich meine, ich sitze hier in Berlin. Also, es ist, ich bin nicht dort. Ja, ich kenne auch das LAPD, glaube ich, hat einen gewissen Ruf über die letzten 20, 30, 40 Jahre sich auch hart erarbeitet, dass sie nicht so zart beseitet sind, dass auch vermutlich, wenn ich als Weißer im Auto angehalten werde, mir anders umgegangen wird, als wenn man schwarz ist und so weiter. Das heißt, dass so ein Frust und solche Erfahrungen in Kombination mit sehr, sehr robustem Auftreten von der Gegenseite natürlich, das Wort ist immer das wirkt alles nicht deeskalierend und dann haben die Leute eine kurze Lunte und wehren sich. Und aus Wehren wird Gummigeschosse und aus Gummigeschosse werden dann brennende Fahrzeuge. Und ich sage nicht, dass diese Logikkette eine Rechtfertigung ist. Aber ich glaube, das ist menschlich, das leider menschlich, dass es da so, das ist die Logik der Eskalation. Warum man dann Fahrzeuge anzündet und Straßensperren errichtet und so weiter, ist mir ein absolutes Rätsel. Warum man, hast du es gesehen, diese Reporterin von, ich weiß nicht, UK-Fernsehen? Australierin, die dort steht und macht ihren Job als Reporterin bei einem Protest. Die ist offensichtlich nicht kein Agent Provocateur. Ja? Sie ist jetzt nicht sozusagen mittendrin und skandiert irgendwas und wird mit einem Gummigeschoss ins Bein geschossen aus gefühlt 30, 40 Metern. Also ich stelle mir das ungefähr so wie beim Paintball, nur ungefähr 300 Mal stärker. Das kann gut sein, dass sie das auch so eine Wade zerfetzt oder irgendwas. Ne? Also auf mehrere Meter Entfernung nur sind die Leute auch tot, wenn du denen in den Kopf schießt. Also mal, das ist jetzt nicht so, dass da Schaumstoff rauskommt. Ey, haben diese noch alle? Jetzt mal ganz im Ernst. Also völlig, völlig crazy. Und ja, das ist die Logik der Eskalation und leider ist dort oben keiner dran, der da weniger eskaliert. Also jetzt heißt es, das sind ausländische Leute, die dort Krawall machen. Und so weiter, aber das ist wirklich unwürdig, was da passiert. In einer Stadt, die echt krasseste Ausschreitungen gesehen hat, ne, nach Rodney King und so, also wo Stadtviertel gebrannt haben über Wochen, da so Benzin ins Feuer zu gießen, crazy.
Ja, aber das scheint ja immer eine Grundspannung zu sein, auch in L.A., ne?
Ja.
Also da brauchst du einen Funken und dann geht das da hoch, also. Naja.
Aber wirklich verrückt, das auf jeden Fall, ja, Scooter und Waymos werden, wir bleiben im Depot, weil das natürlich, das ist Big Tech und Kapital, da vermischen sich ja ganz viele Strömungen. Also eine reine Gewaltlust und Plünderung und sonst irgendwas mit Kapitalismuskritik und Frust und keine Ahnung, Alkohol, Droge, da kommt ja alles zusammen. Ich glaube, gibt es keine einfache Erklärung dafür, warum solche Sachen passieren, aber keine Seite deeskaliert da. Aber da, also Militär im Inland, das geht ja in Deutschland gar nicht, also aus guten Gründen. Aber da jetzt irgendwie 400 Marines hinzuschicken. Es gibt schon einen Unterschied, Grund, warum es eine Polizei gibt und warum es ein Militär gibt. Und ich war ja beim Bund. Und du kannst nicht einen Zug Panzergrenadiere in eine Innenstadt schicken, in Deutschland, im Friedensfall und sagen, so, jetzt quasi regelst du mal kurz den Straßenverkehr, weil wir keinen anderen haben. Weil die sind nicht dafür ausgebildet und ehrlicherweise, ein Soldat hat auch ein anderes Mindset. Ne? Also
die Eskalationsstufe ist auch eine,
von, ja, genau, Lucha oder Downtown LA, ja, sozusagen. Das ist die gleiche Ausbildung. Also, das ist echt alles scheiße.
Auch vom Erscheinungsbild, das ist ein Riesenunterschied, ob du einen Polizisten vor dir stehen hast, selbst wenn der voll ausgerüstet ist oder einen Soldaten. Ne? Also, das
ist alles wirklich crazy. Und natürlich kannst du, also wirklich immer vorsichtig. Ne? Ich mag diese linke Umkehr nach dem, also hier 1. Mai und so, nicht. Da, am Ende waren es immer die Polizisten schuld, obwohl die ganze Innenstadt in Schutt und Asche liegt. In Deutschland sehe ich das nicht. Aber dort drüben, also das ist schon, das scheint mir bewusst weiter eskaliert zu werden, einfach weil man weil man einen Punkt machen will, weil man auch ganz andere Sachen noch im Schilde führt, glaube ich, außer jetzt die Ausweisung von sich nach amerikanischem Recht illegal aufhaltenden Nicht-Amerikanern dort zu beschleunigen etc. Das ist echt alles crazy.
Hast du den Eindruck, dass das in so liberalen Städten schneller passieren kann, dass da die Situation aus dem Fugen gerät, als sagen wir in konservativen Städten? Weil ich kann mir zum Beispiel, ich habe Familie in Houston, in Texas. Ich komme gleich auch noch kurz darauf zu sprechen, wahrscheinlich zu Uber und Waymo etc. Aber da könnte ich mir nicht vorstellen, dass die Leute in Texas, in irgendeiner Stadt, ob das Houston oder Dallas oder wo immer, auf die Straße gehen und einfach mal so völlig komplett freidrehen. Das wäre relativ schnell beendet.
Ich glaube, dass die Bevölkerungsstruktur schon wirklich deutlich anders ist. Dort in Houston als vielleicht Downtown LA. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Jetzt, ich lebe halt nicht dort, ne? Ich bin ein, zweimal im Jahr in den USA, deswegen bin ich ganz vorsichtig mit sozusagen meiner Einschätzung, wie, wo, was läuft. Aber also wenn man dieser Logik der Eskalation oder der auch der Provokation von Trumps Seite mal folgen würde, würde man ja meinen, dass dass Kalifornien ausgesucht wird und getargetet ist, genauso sagen wir mal wie Harvard jetzt auf mit einem ganz anderen Fall, aber letztlich genau die gleiche Masche, nach dem Motto, man provoziert oder man versucht sich sozusagen auch mit zweifelhafter Rechtsgrundlage durchzusetzen, da glaube ich schon, dass da politisches Kalkül dahinter ist. So, die Frage ist sozusagen, was würde denn passieren, wenn du in Houston genauso aufschlagen würdest wie in L.A.? Würden die Leute da mit einem Thema vielleicht, also L.A. ist natürlich, obwohl ich kenne die hispanische Bevölkerung in
30%
und in L.A. 50 wahrscheinlich. Nicht ganz, 40, 50, irgendwie sowas.
Nee, LA 30.
LA 30 und Houston?
In Houston.
Keine Ahnung.
10.
Ja, ein bisschen weniger, ne? Also sozusagen quasi andere Bevölkerungsstruktur. Also müsste man sich vielleicht ein anderes Provokationsmittel in Houston suchen, um like for like mal zu verproben, würden denn da die Leute dann auch durchdrehen? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist echt schwer zu beantworten. Ehrlich gesagt. Das ist schwer zu beantworten, okay. Aber...
Kleiner Exkurs.
Ja, ich meine, das ist echt dramatisch, ne? Also sozusagen,
Es gibt auch in Deutschland auch Städte, die prädestiniert sind für solche Eskalationen. 1. Mai, das sind meistens Hamburg und Berlin und dann andere Städte, also südlich davon, siehst du es eher selten, dass das völlig aus dem Ruder gerät. Und frage ich mich auch, woran liegt das? Ja, also das muss ja
die haben meistens
mit der Bevölkerungsstruktur insgesamt was zu tun haben.
Die arbeiten meistens bei der Südlichen. Nein, Quatsch, das ist natürlich gemein. Ich glaube, die Grundstruktur der Bevölkerung in Berlin ist sozusagen mit der Teilung dieser Stadt und das hier halt, ne, das war halt opportun in Berlin zu studieren und eher links zu sein. Man musste nicht zum Wehrdienst, du musstest ja in Berlin, wurde nicht rekrutiert aus sozusagen Neutralitätsgesichtspunkten, weil es eben eine geteilte Stadt war und man eben da nicht eskalieren wollte. Das heißt, jeder, der auch nicht Wehrdienst leisten wollte etc., sage ich jetzt wertfrei, der ist natürlich hergekommen und das sind wahrscheinlich eher dann progressiv, weiß ich nicht, aber zumindest sehr linke Schichten gewesen. Und so ist diese Stadt sozialisiert und ich glaube, das merkt man allen halben. Das hat ganz viele Vorteile, das hat aber natürlich in Anführungsstrichen ein paar Nachteile, weil du natürlich ein sozioökonomisches Umfeld kreierst, wo Sachen toleriert werden oder auch propagiert werden, die in München undenkbar sind. Also im Görlitzer Park wirst du vermutlich in München so schnell nicht finden. Beziehungsweise wenn es das gibt, Problem gibt es überall, dann würde das anders vorgehen, als wenn man jetzt hier mal, es gibt ja so Stadtteilbürgermeister in Berlin, wenn man das mal die letzten 10 Jahre verfolgt, was da gesagt wurde, da möchte man ernsthaft durchdrehen. So und in Hamburg mit der roten Flora und diese ganzen und 1. Mai und hast du nicht gesehen. Das finde ich schon echt bedenklich, wie lange das toleriert wurde. Und das wird natürlich toleriert, weil du quasi beim Marsch durch die Instanzen ein Teil davon warst oder zumindest mal in einem Fahrwasser mit drin warst und natürlich dann eine größere Toleranz gegenüber solchen Themen hast. Und das Gleiche gibt es bei konservativen, stark rechten Seiten eben auch, wo du sagst, da sind die auf dem Auge eben eher ein bisschen blind. Ist ja gut, dass wir eigentlich eine Demokratie sind und das jeweils ansprechen können und das wird ja dann über Zeit auch besser. Es fängt aber damit an, dass du Gewalt natürlich verurteilst. Also es fängt damit an, du kannst nicht bürgerkriegsähnliche Zustände tolerieren und auch noch verteidigen. Das passiert dir teilweise in Deutschland auch nach so Demonstrationen. Ne? Da war halt immer irgendein Polizist, hat halt keine Ahnung, kein DSGVO-Dokument ausgefüllt, als er jemand anders gefilmt hat. Und deswegen musste leider die Polizeistation angezündet werden. Aber so eine Eskalation wie in den USA, das ist ja Bürgerkrieg. Tatsächlich. Also das ist ein Schritt davon weg, dass das wirklich richtig eskaliert. Was passiert denn, wenn dort morgen quasi, wenn da morgen mal 5 Leute liegen bleiben? Weil die vom Gummigeschoss am Kopf getroffen wurden. Was ist denn dann? Sozusagen haben Amerikaner auf Amerikaner geschossen, die sind tot. Da ist doch, wie ist denn das Comeback davon? Mit jemandem on top, der überhaupt kein Interesse, also siehe Kapitolsturm, der überhaupt kein Interesse daran hat, dort ausgleichen zu wirken.
Die Eskalation, ne?
Der weiß, dass die Eskalation ihm nutzt, der aber, glaube ich, zu dumm ist zu verstehen, dass die Art Revolution halt auch ihre Kinder frisst. Du kriegst das eben nicht chirurgisch eingedämmt, wenn einmal diese Dämme brechen. Wie gesagt, siehe Kapitolsturm. Das halte ich für, das ist so brandgefährlich. Also da, so impulsiv ich manchmal bin, so gut ist es, dass es eine Menge besonnene Menschen auf der Welt gibt, weil es eben, du kannst nicht mit dem Dampfhammer Sachen ändern. Und wenn es eine große Masse an Menschen einmal mobilisiert und radikalisiert, das ist enorm schwer, den Genie back into the bottle, wie man sagt, zu bringen. Wer ist denn die Genie in die, nee, ist denn eine Öllampe ist das? Der Genie ist, kommt aus der Öllampe.
Ja, genau. Geil. Es gibt einen guten Film, abschließend vielleicht noch, und zwar heißt der Civil War. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Klingt wie ein Gassenhauer, nee.
Ist letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen und spielt in einer fiktiven nahen Zukunft, wo in den USA quasi genau das passiert, dass die Küsten gegen die sogenannten Redneck States, also die Zentralstaaten, sich aufbegehren durch einen Präsidenten im Weißen Haus, der sehr stark an Donald Trump angelehnt ist. Und am Ende eine kalifornische Armee durchmarschiert bis nach Washington D.C., um dann dem Ganzen ein Ende zu setzen. Und da sind sehr viel erschreckenderweise, also viele amerikanische Freunde von mir sagen, I haven't watched the movie, it's too close to home. Weil der Film sehr, sehr viel widerspiegelt von dem, was sich gerade insgesamt in der USA entwickelt. Also jeder, der den das interessiert, kann ich ans Herz legen, den Film zu schauen. Spielt aus den Augen einer Kriegsreporterin, die quasi diesen Civil War, also den Bürgerkrieg mitverfolgt und die Reise antritt von Kalifornien nach Washington D.C. und da am Ende dann auch quasi das große Finale sieht.
Jetzt hast du die Stimmung versaut.
Ja, ich weiß.
Jetzt wirklich, ja, da möchte man sich ja ritzen, wenn man da jetzt zuhört die ganze Zeit. Kinder nicht zu Hause
können machen. Wir können ja was Graduelles quasi für den Stimmungswechsel machen, nämlich morgen.
Ja.
Wir haben über Houston gesprochen, will Tesla sein Self-Driving in Texas an den Start bringen, um endlich auch mal wieder positive Nachrichten für das Unternehmen mit an den Start zu bringen. Und da bin ich sehr gespannt. Also da wäre ich echt gerne mit bei gewesen, muss ich sagen. Aber ich habe es leider logistisch nicht hingekriegt. Aber das hat mich wirklich interessiert, zu sehen, wie dann die ersten Teslas.
Man muss ja ehrlicherweise sagen, die ganzen Orte, die wir abklappern müssen jetzt als Recherche, wir können ja eigentlich die nächsten 12 Monate gar nicht arbeiten. Wir müssen ja überall hin.
Ja, aber finde ich eine gute Perspektive.
Also, morgen Tesla, 12. Juni, alle merken, in einem sehr begrenzten Gebiet in Houston will Elon Musk Robotaxis fahren lassen. So. Jetzt ist die Frage, also jetzt, es gab so ein bisschen Hickhack jetzt, wenn man das, also muss man nicht verfolgen, aber man muss sich beim Staat Texas sozusagen anmelden, dass man das auch wirklich machen darf. Das hatte Tesla bis vor, ich sag jetzt mal, 3 Tagen gar nicht gemacht. Dann wurden schon Unkenrufe laut, aber das ist jetzt nachgeholt worden. Also die haben sich jetzt erstmal registrieren lassen. Die große Frage ist, sitzt dort jemand im Auto? Vielleicht nicht hinterm Steuer, aber vielleicht doch noch im Auto oder wie wird das sozusagen remote kontrolliert? Seine Aussage ist und bleibt sozusagen, es gibt keinen Sicherheitsfahrer drin, also es wird ohne Fahrer so gefahren werden, also quasi wie ein Waymo. Auch, aber man muss mal abwarten, wie das genau wird. Und das ist natürlich ein gigantischer Schritt. Weil.
Wenn die jetzt loslegen in Houston und die das irgendwie 2-3 Monate machen, unfallfrei.
Also mit 10 Autos, muss man dazu sagen. Ne? Also die nehmen jetzt mal 10 Autos und fangen damit an, was total okay ist. Man muss langsam skalieren. Aber ja.
Ja, aber die wollen relativ schnell auf 50.000 Fahrten in der Woche hoch. 50.000 Fahrten hat Waymo letztes Jahr noch gemacht. Mittlerweile sind die bei 250.000 Fahrten in der Woche und wollen hoch auf 250.000 Fahrten am Tag. Das ist schon teilweise wirklich eine absolute Erfolgsstory. Ne? Und wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, über Uber und welche Rolle die spielen. Das ist ja quasi die Auseinandersetzung zwischen dir und mir.
Ich sag mal so, du kannst ruhig sagen, ich hatte recht. Nee, wir wissen es so nicht. Entschuldige, ich habe schon.
Ja, wir wissen ja noch nicht, wie das Spiel ausgeht. Jetzt gerade, also Stand diese Kalenderwoche, ist es so, dass Städte, in denen Uber und Waymo kooperieren, die Adaptionsrate, also diese Ramp-up-Phase, also die Art und Weise, wie schnell Uber neue Kunden, neue Fahrten gewinnt, 25% schneller ist als in Städten ohne Uber. Ja, also der Zugang zum Kunden über Uber ist durchaus vorteilhaft. Es wird aber auch spekuliert, und das sehe ich mittlerweile, muss ich sagen, auch so, dass sozusagen die entscheidende Phase dieses Ramp-ups gar nicht so wichtig ist, sondern hinten raus, dass du halt ein stabiles Angebot geben kannst, das zuverlässig dazu führt, dass die Fahrten gebucht werden können und dass genug Fahrzeuge da sind, die wiederum die Auslastung bedienen können. So, das ist das Entscheidende.
Bleiben wir mal bei Tesla. Also Tesla ist keine gute News für Uber, weil Tesla, wie alles, was Elon Musk macht, der glaubt halt an komplette vertikale Integration. Sozusagen ein schönes Wort dafür, dass man alles selber macht. Also, dass du nicht sagst, ich benutze jetzt ein Uber, um mir Gäste zu holen, Fahrgäste zu holen wie in Waymo, sondern die sagen, nee, pass auf, wir bauen das Auto selber, wir bauen die Software selber, die das autonom fahren lässt und wir sorgen für sozusagen Liquidität. Und das Problem mit, wer diese Flotten managt, wollen wir eigentlich so managen, dass du kaufst dir ein Robotaxi und manchmal fährst du es selber und manchmal lässt du sozusagen damit Geld verdienen für dich. So, bleibt eigentlich nur noch zu klären, wer macht es nachher sauber oder ab und zu sauber. Also der Tesla-Approach ist wirklich maximale Eigenständigkeit. Das bedeutet eben aber auch, wenn das funktioniert, dass natürlich Uber weniger Geschäft hat. Punkt. Weil die Leute halt natürlich erstmal oder gegebenenfalls einige Leute eben auf Tesla umsteigen werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich der Kampf der Systeme. Wir haben es mal kurz gesagt, also Tesla sagt bis heute, wir brauchen kein LiDAR. Ein LiDAR ist ein Gerät, das so kleine Laserstrahlen rausschickt. Und eben unabhängig vom Tageslicht und Nebel und so, Nebel kommt drauf an, aber unabhängig von sozusagen den Sichtverhältnissen, die eine Kamera braucht, die ein sehr genaues 3D-Bild, Datenpunkte sozusagen der Umwelt geben kann, sodass du eben Fußgänger, andere Autos und so weiter erkennen kannst, wenn das Licht nicht ausreicht.
Ja,
und
Nebel kommt ja durch.
Es kommt drauf an, ne? Ich glaube, es gibt auch Nebel, wenn da so viel Wasser drin ist und so, dass die Laserstrahlen nicht richtig gut reflektiert werden. Gibt es da nicht Probleme irgendwann? Aber egal, also Nebel, sagen wir, klappt. Es gibt auch diese Starkregen-Videos und sonst was. Egal. Leider ist eine gute Sache. So. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Instrument. Kostet aber relativ viel Geld. Immer noch. Mhm. Ich glaube, also ich würde sagen, zwischen $500 und $1,000 für Automotive-Grade LiDARs. Also 600, 700, $800 mit Sicherheit. Es gibt chinesische wahrscheinlich für 500 oder 400, aber die will man dann oft nicht nutzen, aus geopolitischen Gründen. So, auf jeden Fall, Tesla hat die nicht, um die Kosten für die Autos niedrig zu halten und sagen, hey, das Auge kann das auch alles, eine Kamera ist wie ein Auge und den Rest machen wir mit AI. Und da gibt es wirklich bei Reddit 80 Seiten kann man da ausdrucken, wie Leute miteinander diskutieren, auch wirklich fachlich gut diskutieren, warum das eine oder das andere klappt oder nicht klappen kann. Aber morgen ist es dann soweit und wir werden über Zeit sehen, wie gut diese Technologie ist. Mein Kollege Alexei ist mit dem Tesla, mit dem allerneuesten Tesla FSD, ne, Full Self Driving, ich glaube 13 Punkt irgendwas, ist auch wurscht, also sozusagen das allerneueste System in San Francisco gefahren. Eine halbe Stunde, Heavy Traffic, nicht einmal musste der eingreifen. Das ist einfach gefahren, das Fahrzeug. Also das ist nicht so, dass der jetzt sozusagen mit ein bisschen Duct Tape und Reißzwecken so ein Auto zusammengebaut wurde, sondern da ist schon was dran, dass das was kann. Ob das nachts oder bei schwierigen Wetterverhältnissen oder in kritischen Situationen genauso gut ist wie ein Waymo, das wird man sehen müssen. Aber so ein kompletter Hasardeur, was Risk angeht, ist, glaube ich, Elon Musk oder beziehungsweise das Team dahinter nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen, man muss die Person Elon Musk und seine Aversion, die man vielleicht persönlich hat, trennen von dem, was sie technologisch auf die Beine stellen können. Und ich glaube, da geziemt es sich zumindest mal respektvoll abzuwarten, was da kommt. Weil das, was die Erfahrungsberichte zurzeit sagen, von diesem, da sitzt du zwar hinterm Steuer, aber du kannst alleine fahren lassen, die sind extrem gut. So. Und jetzt werden wir sehen, ob das mit einem Waymo das aufnehmen kann.
Ja, bin gespannt. Also sollte es der Fall sein, ich gehe da offen gesagt von aus, ja, dass der ungeduldig werden wird und im Monat 3 einfach sagt, pass mal auf, jetzt machen wir die Straßen voll, wenn es die Lizenzen hergeben und gehen in andere Städte und rollen das aus. Denn das kann ihm ja nichts Besseres passieren, als dass er seine ganzen Fahrzeuge, die gerade auf den Höfen der Fabriken stehen, auf die Straßen bringen kann und sagen kann, damit verdiene ich Geld.
Das ist der große Unterschied zu Waymo.
Working Assets. Ja?
Ne?
Ja,
die nämlich genau. Fahrzeug für Fahrzeug sozusagen in der Manufaktur bauen müssen, um ihre eigenen Sensorik draufzubauen und so weiter. Wenn es klappt, was Elon macht, dann kommt der von 10 auf 100, auf 500, auf 1000 Fahrzeuge. Ich würde sagen, in einem Fünftel der Zeit. Ja, der wird aufpassen, dass er jetzt nicht, ne, er weiß auch, wenn irgendwo jemanden schwer verletzt wird oder stirbt, ist die Geschichte für ihn aus oder für viele, viele Jahre vielleicht nicht mehr umsetzbar. Der wird schon aufpassen, aber die Skalierung geht viel schneller, weil die Fahrzeuge sind schon alle gebaut. Und das ist ein Software-Update sozusagen, was da drauf spielen muss. Also das ist technologisch echt super interessant.
Also ganz... Es kommt ja noch ein weiterer Punkt damit zu. Also ich glaube, der Sprung von 10 auf 100 ist schwieriger als der Sprung von 1000 auf 10.000. Weil der Hintergrund ist der, dass diese Fahrzeuge auch miteinander vernetzt sind. Also sowohl die Teslas als auch die Waymos, die kommunizieren miteinander. Und die Sicherheit steigt halt, je mehr Fahrzeuge auf den Straßen sind, weil du mehr Datenpunkte hast, die abgerufen werden können, worauf die Kommunikation und dann schlussendlich das Netzwerk. Das ist ja am Ende des Tages ein Network of Things. Was auch ganz spannend ist, Uber will ja jetzt in London mit einer Kooperation relativ schnell auf die Straße kommen, auch mit eigenen selbstfahrenden Fahrzeugen, also will eine eigene Flotte aufbauen. Sobald London da die erste Lizenz freigegeben hat, wird Tesla und Waymo werden auf den Londoner Markt draufstürmen, als würde es keinen Morgen geben, denn das ist ein unheimlich profitabler, unheimlich interessanter Markt, der nur darauf wartet, disrupted zu werden, und viele Mobility-Startups aus den USA gehen immer den Weg über London. Einfach sprachlich, aber auch inhaltlich natürlich sehr nah am amerikanischen Markt dran ist. Und dann ist es nur eine Frage von, welcher Markt dann in Festland-Europa als nächstes an den Start kommt. Und da gehe ich von aus, dass das wahrscheinlich Frankreich sein wird.
Let's see. Also in London ist es die Firma Wayve, die wahrscheinlich in Nissan fahren werden. Der geneigte Zuhörer interessiert das, glaube ich. Wayve, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, ne? Die haben schon vor mehreren Jahren, also die bauen nur die Technologie, dass du, die bauen den virtuellen Fahrer sozusagen, also die Logik, das Hirn, dass das Auto fahren soll. Und da haben die von Anfang an sozusagen auf ein End-to-End-AI-System gesetzt. Ja, das heißt ein System, das sowohl Szenarien selber entwerfen kann, als auch sozusagen dann sich direkt gegen diese Szenarien testet. Also es generiert sozusagen seine eigenen auch künstlichen Daten, und das wird augmentiert durch real gefahrene Daten. Und das ist einfach wahnsinnig viel, also wenn das funktioniert, und man muss halt nachvollziehbar immer noch sehen können, warum welche Entscheidung getroffen wurde vom System. Das ist immer so die Kritikpunkt an diesem End-to-End-AI-System versus den traditionellen Systemen, wie ein Waymo zum Beispiel angefangen hat. Du sagst, du hast ein regelbasiertes Ding. Es sind einzelne Systeme, die Entscheidungen treffen und die Entscheidung weitergeben an das nächste. Also ich sehe X, dieses ich sehe X wird dann weitergeben an ein System, das eine Entscheidung trifft. Ich sage, oh, das X bewegt sich nicht oder das ist eine Wand. Deswegen entscheide ich, bleib stehen, und dann gibst du das weiter an denjenigen, der dann sagt, jetzt bleibst du stehen. Mal ganz vereinfacht gesagt, das ist natürlich sehr viel leichter nachzuvollziehen, skaliert aber nicht, denn du musst jede Änderung oder sehr viele Änderungen einfach manuell nachjustieren in der Software, weil du sagst, okay, das ist eine andere Regel, da muss ich eine Ausnahme für treffen. AI-Systeme treffen ihre eigenen Entscheidungen mit dem Gefahr, dass du eben die Entscheidung nicht nachvollziehen kannst. Und Wayve war da einer der ersten, die das so gemacht haben, haben viele Leute nicht dran geglaubt. Dann kam Softbank, haben denen 1 Milliarde gegeben.
Ist Wayve amerikanisch? Nee,
Alex Kendall ist der Gründer, kommen aus London, also wirklich echt eine europäische Erfolgsstory. Und die haben jetzt genau auf der London Tech Week announced, also er hat erstmal geschrieben, der Alex auf LinkedIn, er ist mit seinem Auto hingefahren, fully autonomous. Und dann haben sie eben diese Uber-Kooperation gesagt, und für Uber ist es lebensnotwendig, dass das so funktioniert, denn die brauchen Fragmentierung. Also Tesla wird nicht mit Uber arbeiten, Waymo arbeitet mit denen, aber wenn es auf der Welt nur Waymo gibt, dann wird sich Waymo irgendwann fragen, warum gebe ich euch denn, sagen wir mal 20, 25, was auch immer, Prozent ab? Das kann ich auch selber, ne? Also nach dem Motto, die Brand Waymo wird so groß sein, dass Leute vielleicht dann auch wirklich überall direkt bei der App buchen, und dann hast du am Ende nur noch jemanden, der dein Auto sauber machen muss. Und das testen sie ja auch schon aus. Also in Florida machen sie es selber mit ihrer eigenen App, Waymo, und haben Move, so eine Firma, die das Flottenmanagement macht, aber eben nicht keine 20% bekommt dafür, dass sie dir einen Fahrgast vermitteln. Sondern das ist,
ne? Ja, und das ist halt sauber, ne? Die kriegen Kohle pro Auto.
Ja, ja, das ist eine riesige Gefahr für Uber. Ich habe gerade nochmal geguckt. Also der Sharepreis natürlich, der gibt hier und da mal nach, aber die sind year to date immer noch 23% im Plus. Auf ein Jahressicht gesehen immer noch 19% und auf 5 Jahressicht 170. Also sozusagen, der Markt ist sich unschlüssig, was damit zu machen ist. Und die sind gut diversifiziert, ne? Uber Eats und solche Themen sind wirklich wahnsinnig gute Geschäftsmodelle auch. Aber für die reinen Passagierfahrten oder Taxifahrten, das ist wirklich schwierig, und ich glaube, dass es nicht genug Player geben wird. Aber hey, vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht gibt es 5 autonome Robotaxi-Anbieter sozusagen, und die brauchen dann Nachfrage, und die Nachfrage kriegst du nur über Uber letztlich hin. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal.
Da bewegt sich viel gerade. Da bewegt sich viel gerade.
Ich sagte, meine Kinder, also ich hab's ja gesagt, das autonome Jahrzehnt hat angefangen. Vor einem Jahr. Genauso wie wir, also vielleicht, ne, OpenAI und ChatGPT, ich habe schon wieder vergessen, wann es war. Ich sag jetzt mal November 23, kann das sein? Irgendwie sowas. Wie das eigentlich eine Zäsur darstellt, weil auf einmal da ein System gab, dass das wirklich, also AI, die Idee gab es ja schon lange, aber dass es ein System gibt, dass das wirklich irgendwie dir ein, keine Ahnung, ein Haiku schreiben kann, wenn, mit den Worten, die du ihm vorgibst. Und das zweite ist Waymo-Startschuss, autonomes Taxifahren. Das werden wir uns daran erinnern, dass das die Welt nachhaltig verändert hat, wie wir uns bewegen. Wirklich nachhaltig.
Das ist in San Francisco ja mittlerweile so schon, dass die Eltern Waymo explizit für ihre Kinder nutzen. Ne? Und Waymo hat darauf reagiert und hat ein Kinderangebot gemacht. Für $250 im Monat kriegst du 16 Fahrten für deine Kinder zur Schule, zum Sport, zum Freunden, wie auch immer, dass die Eltern sich nicht drum kümmern
Zigaretten
müssen.
Zigaretten
holen. Sicherheit,
ja.
Zigaretten holen, Kiste Pilz. Die Sicherheit der Kinder, vor allen Dingen junger Frauen in den Waymos, ist einfach so viel höher, als wenn du da so einen Rogue-Oberfahrer hast, den du nicht kennst.
Total.
Das ist
ein
absolutes Verkaufsargument.
Also jetzt hilft mir ja mein Vater immer ganz viel bei mit meinen Kindern und spielt Taxifahrer, weil ich war eine ganze Zeit lang auch, ich war auch Real Deal alleine mit denen. Und dann hatten die halt teilweise zwei oder drei Sportveranstaltungen an wirklich verschiedenen Stellen in Berlin, und das ging nicht, oder Kindergeburtstag oder sonst was, und das ging physisch nicht anders, als dass ich ein Taxi gesetzt habe. Und wie ich das gelöst habe, ist, dass ich einfach fixe Taxifahrer hatte, die ich kannte. Also ideale Zielprofil ist eigentlich so, also ich sage jetzt mal, ein türkischer Familienvater mit vier Kindern, da wohnen bei mir ein paar in der Gegend, Megatypen, mit denen ich auch immer fahre, und denen gebe ich dann halt meine Kinder mit. Weil, ne, die waren halt klein. Mein Kleiner war 5 oder 6, der ist der von Pankow nach Tempelhof gefahren zum Kindergeburtstag. Da haben die Leute ein bisschen geguckt, wie so das Kind da auf einmal alleine steht, aber der stand ja nicht alleine da, da war ja ein Fahrer dabei. Also ich kenne die Gedankengänge, die man da hat. Und jetzt bin ich ein Mann und weiß nicht, wie das ist, nachts als Frau irgendwie alleine Taxi zu fahren. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass das, dass man da vielleicht, dass da negative Erfahrungen gibt, beziehungsweise erwiesenermaßen. Ne? Also ich glaube, letztes
Uber Jahr. Uber hat im Jahr 2.500 berichtete Übergriffe.
Ich habe es gesehen, 2.700. Ich habe den Artikel gelesen. 2.700 berichtete Sexual Assault und Harassment und so weiter. Genau. Und ich glaube, dass diese.
Kommen von über 10.000 Mal. Ne? Also, das ist schon besser geworden.
Klar.
Ja.
Klar. Also, das ist echt, es ist wirklich, wirklich schlimm. Und da, ich glaube, da machen wir uns. Also, autonomes Fahren muss nicht billiger sein. Die Leute werden eine Prämie zahlen für gewisse Sachen, weil es ein höheres...
Aber es wird billiger werden. Das ist ja genau das. Also die werden ja von allen Seiten unter Beschuss genommen werden. Die Ubers und die Lyfts dieser Welt.
Ja, ja, das wird leider, der Human Driver wird, das ist das Problem. Aber autonom, also der Waymo, bin ich mir nicht sicher auf 10 Jahre Sicht, dass Taxifahren billiger wird durch Waymo. Das glaube ich nicht. Also es kann erstmal sein, dass die Preise bleiben und einfach die mehr Marge einstreichen, weil es über Zeit billiger wird. Ne? Dieses Auto und die Technologie wird irgendwann billiger pro Kilometer fahren als ein menschlicher Fahrer. Mhm. Aber ich meine, das ist ein kapitalistisches Firma, und Google, also Don't Do Evil, das glaube ich denen halt schon seit 10 Jahren nicht mehr. Die werden mit Sicherheit Wege finden, das so zu segmentieren. Die haben wahnsinnig gute Daten mit Maps. Sie wissen, was du wann wie wo machst, wie eilig du es hast und so weiter. Das heißt, die werden Preisdiskriminierung umsetzen. Und du wirst dann dafür, also ich glaube, da sollte man sich nicht der Illusion hingeben, dass auf mittel- oder langfristige Sicht das dann billiger ist, sondern die sind jetzt erstmal billiger, um die ganze Konkurrenz auszustechen. Und wenn sie dann mal in Anführungsstrichen Monopol haben, dass du dann entsprechend der Wertschöpfung, die du den Leuten zuteilwerden lässt, aus deren Sicht, dann nach dem Motto Sicherheit oder besonders schnell da sein oder wie auch immer, eine besondere Art von Auto zu haben, keine Ahnung, dir dafür extra Geld abnehmen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Uber mit Uber Eats in den Bereich reingeht, wo sie noch so Last Mile Delivery machen, und so Food Delivery. Ja, also dass sie quasi daraus ein Geschäftsmodell aufbauen können, was als Dienstleister, also nicht zum Freight of People sich aufbaut, sondern dann eine Dienstleistung hat, da wettbewerbsfähig ist, weil das setzt immer eine gewisse Logistik halt voraus, ne, und verbundene Systeme, und dadurch, dass sie in den Kassensystemen der Restaurants schon drin sind, das könnte durchaus noch vorteilhaft und gut positioniert sein. aber so Human Traffic hätte ich fast gesagt, ist eigentlich durch, ja.
Oder sie bauen so einen Pizzaofen in so einen Waymo rein. Das heißt, der Pizzabäcker macht die Pizza sozusagen bei dir vor der Haustür.
Da gibt es doch hier jetzt ein Startup in Berlin, Miami Vice, kennst du das?
Ja klar, die Pizza. Also Branding und Design können sie.
Und du machst deine Pizza
nicht
in
Miami Vice.
Ach,
du bist doch...
wie heißen die?
Milano Vice heißen sie. Warte mal.
Milano Vice.
Milano Vice,
ja, okay.
Heißen sie, so.
Ja, okay, ja.
So.
Da machst du in jedem Späti kannst du da deine Pizza machen.
Genau. Also sozusagen, ne, System, also ich hab's ehrlicherweise, ich hatte das mal ganz, ganz früh als Business Angel, glaube ich, hatte ich das gesehen, den Pitch. Wahnsinnig gute, also Branding, Design, wahnsinnig gut gemacht, aber sozusagen, das ist ja, das System scheint mir noch zu sein, dass sie eine Brand bauen, wo Leute bestellen, aber gleichzeitig sozusagen die ganze Execution, also nach dem Motto, das Ding in die Mikrowelle zu schieben, denn ich glaube, so wird es ungefähr hergestellt. Also es gibt so Pizzaöfen, die haben, also es ist keine Mikro, aber dann statten die halt solche Kioske, wie du sagst, aus und da schiebt, oder? Ist das so? Und dann wird das sozusagen dort zubereitet und dann hast du halt Uber oder irgendwas, das dir liefert.
Das ist so zwischen Oetker und Restaurant ist das so ein positioniert qualitativ, vom Geschmack her, ich habe das mal probiert, ist nicht schlecht.
Meine Kinder kriegen nur Brokkoli und gesunde Sachen, aber du musst das ja wissen.
Na klar, und Reis. Ja, klar.
Bist der schlechtere Vater. Du hast das ausprobiert da.
Ich arbeite an meiner Wampe. Das ist doch selbstverständlich.
Apropos, wir müssen mal anfangen zu pumpen, mein lieber Herr Schuppe.
Ja, du wolltest mal ein Intro machen zu deinem Trainer da.
Wir können auch zusammen pumpen.
Ja? Ja. Ich habe jetzt angefangen, Liegestütze wieder zu machen, aber das Handgelenk macht noch nicht ganz mit. Da brauche ich noch so ein, zwei Wochen, bis das sich stabilisiert hat. Ich weiß, Excuses.
Also
ja.
Du hast einen zerfetzten Arm gehabt. So, Uber, Wave, Milano Vice, mein Gott, wir sind Thementourette.
Hat dich noch irgendwas anderes beschäftigt die Woche?
Diese
Oder
Woche?
Oder haben wir es geschafft?
Diese Woche habe ich mich weiterhin damit beschäftigt mit...
Ach, du wolltest noch uns ein Update geben. Hast du investiert in diese Darmstadt-Firma?
So schnell geht es doch noch nicht. Sozusagen, wir machen hier ordentlich, mit unserem Prozess weiter. Weil ich habe schon irgendwie ein, zwei Zuschriften bekommen, dass Leute sofort wussten, wo ich war. Ist jetzt auch kein Riesengeheimnis, aber ich kann natürlich nicht über einen Live-Prozess sprechen, vor allen Dingen nicht über Sachen, die ich natürlich lerne, wenn mir jemand seine Daten zeigt. Aber wir machen da weiter und wie bei allem im Leben gibt ein paar Sachen, die man total überzeugend finde und ein paar andere Aspekte, wo man sagt, boah, das wird vielleicht schwierig oder wie gut kann das denn skalieren etc. Also die Standard-Investoren-Sachen, die man einfach abklopfen muss. Aber wir sind immer noch dran, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also sozusagen, es gibt auch leider viele Deals, wo du nach dann drei Tagen sagst, boah, leider ist das nicht das, was wir suchen. Also wir sind da immer noch dran.
Habt ihr noch was in der Rolle gerade?
Eine ganze Menge Sachen. Also sozusagen, womit ich mich jetzt schon seit zwei, drei Wochen vielleicht ein bisschen länger beschäftige, ist, es gibt so ein blödes, also Industrie 4.0, IoT, also Internet of Things und so, das sind alles so Schlagwörter, so ein bisschen wie aus den 80ern. Ja? Aber letztlich...
Aber 4.0 war das nicht vor 10 Jahren.
Ja, das ist total... 5.0. Ich bin ein Boomer. Ja? Also das ist für mich total okay. Ich benutze auch solche Ausdrücke. Man könnte jetzt auch wahrscheinlich sagen Physical AI oder sonst was. Also ich beschäftige mich ein bisschen damit, wie du tatsächliche physische Produktionsstätten... sozusagen, wie du das Datenmanagement sozusagen dort machst. Also das, es ist kein Geheimnis, dass du eine ganze Menge Maschinen hast. Die Maschinen haben meistens irgendeinen Chip drin. Also du hast Informationen, also mal mindestens Informationen über, was die Maschine macht, wie viele Teile die gepresst hat, aber wahrscheinlich auch eine ganze Menge andere Sachen. Temperatur hast du nicht gesehen. Und sozusagen die Maschinen stehen auf dem Shopfloor. Ja, und man nennt das OT. Obstech sozusagen im Verhältnis, im Gegensatz zu IT, Information Technology, also sozusagen, und du hast diese zwei Departments in diesen ganzen Produktionsstätten und eins ist klar, wenn du deine Maschinen und die Daten, die sie generieren, nicht sinnvoll verwaltest, dann wirst du auch zum Beispiel niemals richtig gut AI-Anwendungen drauf anwenden können. Das ist vielleicht vor fünf, weißt du, diese Idee IoT und Industrie 4.0 vor 10 Jahren, die war damals schon valide, nur es gab keinen so richtig harten Grund für Management, das zu machen. Jetzt kann man sagen, Leute, wenn ihr sozusagen das optimieren wollt, euren Produktionsablauf, dann braucht ihr erstmal eure eigenen Daten, die ihr selber generiert. Und das ist gar nicht so banal, von der Maschine das jetzt auf deinen Server zu bekommen oder idealerweise in die Cloud irgendwo zu schieben. Und das Zweite ist sozusagen, wie du Maschinen, man muss sagen, dass Maschinen oft sozusagen mit einem USB-Stick geupdatet werden. Die sind nicht, also aus gutem Grund ist sozusagen so ein, also die Automobilförderbahn von Porsche nicht mit dem Internet verbunden, dass da jeder einmal reinhacken kann und sagt, wir bauen jetzt heute keine Porsche, sondern irgendwie, ne, wir lassen alles mal zu Alumüll verkommen.
Lada.
Ja, genau. Das macht totalen Sinn, ja. Aber du willst trotzdem versuchen, wie in einer modernen Firma, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, du willst ein Update haben, dass du eben nicht zum Apple Store laufen musst und kriegst mal ein Update, sondern dass idealerweise sagt, hey, pass auf, hier ist das Update, das ist sicher. Und jetzt kannst du, hast du zum Beispiel neue Sicherheitsfunktionen oder wir haben irgendein Datenproblem jetzt gefixt und so weiter, dass du das remote machen kannst. Und das hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Das ist alles diese OT-World. Also was machst du mit einer physischen Maschine? Und das schaue ich mir an, sozusagen. Das finde ich interessant. Da gibt es ein paar Firmen, die gut sind oder die noch, ich sag mal, unsere Kragenweite gerade noch sind. Dass wir investieren können, dass sie noch nicht zu groß sind. Und das finde ich eigentlich das finde ich zumindest interessant. Ob ich das dann mache oder nicht, das weiß ich noch nicht.
Da gehst du dann aber schnell in ganz andere Größenordnungen rein, ne? Also du brauchst dir dann viel Kapital, um dann auch solche Produktionsstätten und so weiter bauen zu können.
Oder ist das, ja, das ist ja nicht sozusagen, du gehst ja zu einem Porsche und sagst, übrigens, lieber Porsche, ihr habt die Produktion, ich möchte euch bei dem einen oder anderen Thema helfen. So, und das heißt, du hast mit der Produktion und den Maschinen nichts zu tun. Das ist wirklich ein reines Software, oder sehr viel ist ein reines Software-Geschäft. Du musst natürlich die Daten-Pipelines sozusagen bauen, damit du, also du kannst natürlich nicht eine Maschine updaten. Ne? Du musst ja irgendwie, die Daten müssen ja irgendwie hinkommen, das muss sicher sein, du musst das überprüfbar machen, du musst ja, wenn du Code änderst, quasi so ein Repository haben, dass du auch nachvollziehen kann, welcher Code wurde denn wohin geschoben, kann ich das wieder zurückrollen, diese ganzen, also Versionskontrolle, das musst du ja alles irgendwie hinbekommen und das gibt's für ne, dein Apple, deine Apps, die du auf deinem iPhone hast, ist das schon alles geregelt, du drückst einfach drauf, es wird erneuert, für Maschinen ist das noch nicht gemacht. Und das gleiche eben mit deine Daten jetzt mal in die Cloud schieben, das ist jetzt für eine Online-Dating-Firma gelöst seit 10 Jahren, weil dann hast du halt AWS und dann funktioniert das. Für Produktionsstätten aus verschiedenen Gründen ist es überhaupt nicht gelöst. Eins ist, dass die zwei entscheidenden Abteilungen innerhalb der Firma, nämlich IT, die für das Datenmanagement zuständig ist, und OT, deren Hauptaugenmerk ist, dass die Maschine läuft und sicher ist, die wollen nicht rumfummeln und die wollen auch nicht ständig neue fancy Programme haben, dass das seit 10 Jahren oder 20 Jahren so ein Grabenkampf ist innerhalb von Firmen. Und das musst du halt, da musst du halt gucken, ob sich das jetzt ändert. Und das ist halt eine große Wette. Na, weil die Idee, das was halt ich jetzt gerade erzähle, das ist wirklich steinalt. Ja, wie gesagt, Industrie 4.0 klingt wie eine Gruppe auf StudiVZ.
Ja, genau. Ich habe gestern dieses ganze Server-Thema und das ganze Hosting-Thema, das ist ein riesiges. Ja, und ich habe gestern, glaube ich, gelesen, gestern war es, dass die Bundeswehr jetzt einen Großteil ihrer Backups auf einem amerikanischen AWS-Server macht.
Ja. What could possibly go wrong, sage ich da jetzt mal.
Das macht total Sinn und ist auch ein Thema, was sicherlich lösbar wäre, wenn sich da jemand dezidiert drum kümmern würde.
Die Schwarzgruppe also zum Beispiel, den Lidl gehört. Ich glaube, das ist ein Projekt, über das wir noch öfter reden werden. Der ein oder andere hat es jetzt beim Fußball gesehen, Schwarz Digits, ja, Julian Nagelsmann als Testimonial. Interessante Strategie, das so breit in die Bevölkerung zu streuen als Marke und was man damit verfolgt. Aber technologisch versuchen die um Heilbronn herum wirklich Hochtechnologie anzusiedeln und auch sich zu diversifizieren. Also nicht nur Lidl-Märkte zu haben, also das wird aus der Stiftung oben raus gemacht, glaube ich, oder so, sondern zu sagen zum Beispiel, wir müssen eine eigene Cloud anbieten. Wir glaube, die sind jetzt auch in einem Konsortium dabei, die diesen Nvidia-Cluster jetzt bauen, zusammen mit, ich sage jetzt mal, Max-Planck-Institut oder Fraunhofer oder wie auch immer, auf jeden Fall. Und Deutsche Telekom ist dabei. Aber die, ich glaube, dass die unternehmerisch den richtigen Instinkt haben und dass da mehr von kommen muss.
Was die Schwarzgruppe macht, das ist so total geil. Also ich bin ein riesiger Fan. Also ich finde Lidl erstmal als Laden finde ich super.
Ich finde Lidl erstmal super, da kaufe ich schon mal mein Essen.
Ja,
das ist immer sehr gut.
Dann Kaufland auch, da kriegst du halt alles, was du willst. Super Laden, ja.
Kaufland ist einfach
das ist,
so
das ist
teuer.
Das, was so ein Walmart am nächsten irgendwie nahe kommt. Und dann hast du alles, was die im Hintergrund bauen, ne? Also der größte Flottenbetreiber in Deutschland ist übrigens die Schwarzgruppe.
Ist das so?
Es gibt niemanden, der mehr Fahrzeuge hat als
die. Wie viele Fahrzeuge haben die? Weil die Telekom hat 35.000, das weiß ich zufällig.
Ja, die haben so über 500.000.
Die haben 500.000 Fahrzeuge?
Ja. Ja.
Das wird sofort dem Faktencheck unterzogen. Schwarz.
Ja, hau das mal raus.
Gruppe Fahrzeuge. Na, erzähl weiter. Ich mache hier, ne?
Das ist total spannend. Dann Ja, das sind immer die Fahrzeuge, die ein HN-Kennzeichen haben.
Heilbronn, das macht Sinn.
Mhm. Genau. Und dann hast du also größte Abnehmer auch bei BMW, bei Mercedes und so weiter. Also es ist Wahnsinn, was die machen. Dann das ganze Thema Serverinfrastruktur bauen die jetzt. Die sind softwareseitig, sind die auch richtig gut aufgestellt.
Mobility Schwarz.
Ja, Schwarz Mobility.
Schwarz Mobility, genau. Solutions, ja. Zentraler Dienstleister. Ja. Okay. Ja,
genau. So, und die geben das mittlerweile auch für Dritte, also die verwalten
genau,
auch
für andere.
Genau,
das ist für die Schwarzgruppe
andere.
Selber, ist natürlich geil. Du baust deinen eigenen Autovermieter für deine eigene für deine eigene Organisation.
Ein guter Freund von mir ist Vertriebsleiter für Lidl Nord, also das ist alles Norddeutschland, macht da die Märkte und ist verantwortlich für die Belieferung der Märkte, für die Aufstellung der Ware und so weiter. Der kriegt alle 6 Monate ein neues Fahrzeug.
Das würde mich
und diese
ja,
Fahrzeuge werden dann durchrotiert und gehen dann in den Verkauf oder gehen dann in das Weiterverleasing. Also die verdienen selbst mit den Fahrzeugen, verdienen die Jungs richtig viel Kohle.
Das ist eine sehr gut geführte Firma. Ich habe das ja nicht gefunden, aber ich kannte allein schon Schwarz Mobility Solutions nicht. So, jetzt bin ich auf irgendwelchen komischen Zeitungsartikeln, wo E-Autos gekauft werden. Also das finde ich ja wirklich auf einer. Sie haben auch eine Teststrecke gebaut für E-Lade-Solutions und so weiter. Ich bin ja völlig platt.
Ja, E-Laden und die gehen auch ins autonome Fahren rein. Also die bauen zum Beispiel auf der A9 bei München gibt es ja diese LKW-Teststrecke. Einer der größten Investoren in diese Strecke ist die Schwarzgruppe.
Das ist ja einfach wirklich, ich drehe ja komplett durch.
Ja.
Nee, wirklich, ich bin ja, also jetzt bin ich auch ein Fan.
Ja, also die machen nicht nur popelige Supermärkte, ne? Sondern
ja,
die machen wirklich richtig gute Sachen, ne?
Also, stark.
Und die sind auch das ist auch der Grund dafür, warum Aldi Nord und Aldi Süd sich wieder annähern und jetzt über eine Fusion nachdenken, einfach weil die Schwarzgruppe mit Lidl als Aushängeschild sozusagen, aber mit den ganzen Dienstleistungen, die dahinter stehen, halt so krass im Vormarsch ist, übrigens auch in den USA mittlerweile, dass das unfassbar ist. Und wirklich gut geführt. Und der Dieter Schwarz, der Gründer, der ist nach wie vor ist der im operativen Management.
Kennst du den? Hast du mal getroffen?
Der war irgendwie 2-3 Mal durfte ich ihn treffen, aber ich würde jetzt nicht sagen, er kennt mich oder ich kenne ihn. Wir haben uns ein paar Mal unterhalten, eben halt zu Mobilitätsthemen.
Das ist
wir haben
natürlich
damals
hat er mich auf Mobility Mavericks angesprochen, deswegen hast du.
Genau, er hat gesagt, er hört das jede Woche und ab nächster Woche hat er allen Mitarbeitern, allen fast 400.000 Mitarbeitern in Deutschland verordnet, dass sie es auch hören müssen. Ja,
das ist
auch den an der Kasse.
Besonders den. Prozent-Discount sozusagen, wenn du eine Bewertung hinterlässt, kriegst du Gummibärchen billig am Kaufland. Kaufland ist super. Kaufland ist echt ein Problem. Also wenn du nicht aufpasst, gibst du in Kaufland 300 Euro aus.
Ja, du willst halt eine Packung Spaghetti und ein bisschen Tomatensauce kaufen und gehst dann halt raus irgendwie mit dem Einkaufswagen voller Sachen und 200 Schokoküsse.
Das ist wie bei Ikea. Ja, auf den letzten 30 Metern gibst du nochmal 200 Euro aus. Immer. Nee, die letzten 30 Meter ist der SB. Letzten 30 Meter ist dieser SB-Lager, wo du die Regale rausholst. Davor sozusagen, wo die Pflanzen stehen und so. Und der ganze Kleinscheiß und das ist wirklich der Tod für jedes Haushaltsbudget. Da kannst du nicht direkt, also deswegen, ich habe die 200 Euro Ikea-Regel. Es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der jemals unter 200 Euro aus Ikea rausgegangen ist. Glaube ich nicht. Wer mir das zeigt, happy days.
Ich mache das, ich gehe nicht mehr rein, ich bestelle immer vor.
Clever.
Und hole das nur noch ab.
Clever.
Ja.
Schauen wir mal. Also die Schwarzgruppe, Schwarz Mobility, 500.000 Fahrzeuge, ich kann das nicht glauben. Ich finde das so unglaublich viel, aber
Einmal die krasseste Zahl und wie gesagt, dadurch, dass die einmal für die eigenen Leute nutzen, ich weiß gar nicht, das sind so 100, 120.000 Fahrzeuge, das ist für die eigene Gruppe. Ja? Der Rest wird als Dienstleistung für andere gemacht. Also in Heilbronn, in anderen Städten, in München und so weiter. Es gab auch Gespräche, das ist jetzt ein Insider, aber es ist schon ein bisschen länger her, mit zum Beispiel Europcar, dass sie dass Europcar sozusagen noch der Broker ist, also derjenige, der die Fahrzeuge an die Leute bringt, das Ganze im Background, also die Fahrzeug kaufen, verkaufen, leasen, zurückleasen, sauber machen, vorhalten und so weiter von der Schwarz Mobility Group gemacht wird. Also das ist insgesamt noch nicht ganz vom Tisch, einfach weil die ein vergleichbares Volumen schieben, um dir mal ein Gefühl zu geben, ein Sixt hat in Deutschland zu jedem Zeitpunkt ungefähr 60.000 Fahrzeuge, ja, als halten die vor als Mietfahrzeuge. Ein Europcar sind ungefähr 30.000 bis 40.000 Fahrzeuge. Und wenn du das dann vergleichst mit Faktor 10 einfach mit der Schwarzgruppe, ist das unerreichbar, auch was die Skaleneffekte und was das die Price Points angeht. Und ist dadurch halt ein absoluter Killer. Schwarz will aber nicht als Dienstleister gegenüber dem Kunden auftauchen, weil da hast du halt dann diese Liability-Sachen, ne? Unfälle, musst dich mit Schäden, Schadensregulationen und solchen Sachen auseinandersetzen, da haben die keinen Bock drauf. Aber alles, was B2B ist, Flottenmanagement, Vorhalten der Fahrzeuge, Leasen und etc., das machen die eh. Und ob du da jetzt 50.000 Fahrzeuge mehr machst oder weniger, darauf kommt es halt auch nicht mehr an. Die Systeme sind halt skalierbar. Und wir waren zum Beispiel mit Free2Move anfänglich damals als Partner mit der Schwarzgruppe im Gespräch. Mittlerweile sind das Head-to-Head-Competitor, weil du am Ende des Tages als OEM, also als Automobilhersteller, wenn du Flottenmanagement machst, hast du Systeme, die halt im direkten Wettbewerb mit der Schwarzgruppe stehen.
Du hast mich natürlich, also ich habe dir zugehört, aber ich bin natürlich jetzt in die Tiefen des sixten Konzernabschlusses eingestiegen. Ich finde das ja alles wirklich spektakulär. Also im Jahr 2024 haben die 184.000 Fahrzeuge sozusagen besessen. Das widerspricht aber jetzt nicht deiner Zahl direkt, logischerweise, weil die handeln ja mit
Fahrzeugen. Die rotieren das ja alle drei Monate raus.
Exakt,
ja.
Also sozusagen, das wird irgendwie 3, 6, was auch immer, pick a number. Crazy. Und dann haben sie noch Partnerunternehmen und so weiter, also bist du bei 320.000 Fahrzeugen, aber das ist dann nur sozusagen das Partnernetzwerk. Das ist ja verrückt. Haben wir es gelernt.
60.000 sind nur Deutschland. Also wenn du, ich weiß nicht, was du da gerade für Zahlen vorher hast.
Ich habe jetzt einfach echt mal quer gegoogelt. Ne? Ja, sozusagen, okay. Das kommt aus das ist jetzt tatsächlich eine Statista-Zahl, der ich jetzt, glaube, Statista kann man glauben, aber es ist auch wurscht. Also finde ich echt interessant. Und es sind halt, das darf man nicht vergessen, ne? Diese Firmen sind ein Autohändler. Ich muss jetzt mal nachgucken, aber die machen schon einen substanziellen Teil ihres Gewinns aus der Marge, die sie machen, aus. Du kaufst eben viele Autos und kriegst dann 20% Rabatt. Dann fährst du eine Zeit lang, kriegst ein bisschen Revenue damit rein, aber dann verkaufst du es eben weiter für, ich sage jetzt mal, 10% unter Markt oder 5%. Aber du hast natürlich, ne, den Spread zwischen, du hast es jetzt anstatt für 100, für 80.000 Euro gekauft und verkaufst nach Nutzung dann, keine Ahnung, für 82.000 Euro weiter. Plus das, was du verdient hast, ne? Damit machen die substanziellen Teil ihres Gewinns eine normale Autovermietung, das darf man nicht vergessen. Insofern ist das echt interessant, dass ein Eurocar das an eine Schwarzgruppe rausgeben will, weil das ja, du schneidest ja echt einen relevanten Revenue-Stream raus selber, aber hey, interessant.
Ja gut, wie gesagt, aber in Europa, beziehungsweise in Deutschland ist Sixt auch einfach der Platzhirsch und es gibt halt da auch inoffiziellen Zahlen, die im Markt sind, dass BMW Sixt 30% auf Listenpreis gibt. Ja, also, und im Leasing. Und dadurch, dass Sixt Premium-Anbieter sind, die halt von der Margenseite nicht einzuholen insgesamt.
Okay. So, also. Du hast jetzt, es ist jetzt wie Weihnachten für dich. Ich höre auf dich. Du darfst dir jetzt aussuchen, wen wir nächste Woche in diesen Podcast einladen. Dass du hast einen Wunsch frei. Egal wen, ich werde alles versuchen, dass diese Person teilnimmt.
Lass uns doch mal mit deinem Kollegen Alexi sprechen. Der scheint irgendwie immer unterwegs zu sein.
Ja, der ist halt einfach, der Alexi ist eine Lichtgestalt. Den kriegst du auch nicht so, weißt du, den...
Mich würde auch mal interessieren, die Frage möchte ich ihm mal vor hunderttausenden Leuten stellen, ist, warum er aus der Porsche SE zu InCharge gewechselt ist, ja?
Sag mal.
Was sein Ziel ist, was sein Plan ist.
Das ist doch offensichtlich. Der darf mit mir arbeiten.
Ja, deinetwegen, selbstverständlich. Aber darüber hinaus sozusagen inhaltlich. Das ist ja emotional. Ja?
Okay. Also, ich werde den Alexei anfragen. Und dann sind wir nächste Woche, machen wir das Format 2 geteilt. Wir fangen an, sozusagen mit uns, die ersten 20, 25 Minuten, wie gewohnt. Und dann schalten wir ihn dazu und versuchen dafür auch, dass er irgendwie mikrofontechnisch etc. ausgestattet ist. Also hiermit committed und er kommt mit da rein.
Geil, freue ich mich drauf.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, es war mein Fest. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns Feedback, hinterlasst einen Kommentar. Teilt es mit allen Leuten, die ihr mögt, oder wenn ihr diesen Podcast nicht gut findet, mit allen Leuten, die ihr nicht mögt, um sie zu strafen. Es ist in jedem Fall sehr wertgeschätzt. Vielen Dank. Küsst die Hand. Tschüss.
Danke. Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.